sich überlegt, ist vielleicht eine Lösung, dass sich das System dem User anpasst, also dass er irgendwie am Anfang merkt, das will ich. Andererseits, wenn ich mir das so vorstelle, und ich würde mir jetzt vorstellen, diese ganzen Helpdesks innerhalb Firmen, diese Support-Abteilungen, was für ein Horror muss das für die sein, wenn kein System wie das andere ist, weil jedes sich irgendwie personalisiert für den User irgendwie angepasst hat, wo er was hat. Das ist ja die Hölle dann. Also irgendwie ist das auch nicht wirklich eine Lösung für einen sauberen Support dann. Ne?
Ein anderes Thema in dem Zusammenhang ist ja auch, wenn ich ein Problem mit meinem Rechner habe und ich nur so ungefähr benennen kann, na, was das Problem eigentlich ist. Na, mich nervt irgendwas kolossal, na, aber ich weiß nicht, wie man das Problem benennt oder wie die typischen Worte dafür sind. Dann kann ich da noch nicht mal mit einer Suchmaschine nachsuchen und finden, wie ich das beseitigen kann. Das ist mir auch aufgefallen, dass man, um solche Probleme zu lösen, überhaupt erstmal wissen muss, na, also man braucht praktisch die Metainformationen zu dem Problem.
Aber da schneidest du ja ein ganz spannendes Thema an, das Thema der Fehlermeldung an sich. Also wenn ein Programm etwas nicht macht und du hast ein Problem damit und es sagt es dir, und was sagt es dir? Ja, da gibt es ja auch Konzepte, also irgendwie bla bla bla, konnte nicht ausgeführt. Und häufig findet man jetzt so einen Mehr-Details-Button, der einem dann noch irgendwie so einen Speicher-Stack-Auszug vielleicht noch bietet, den man dann auch gleich online dem Hersteller zuschicken darf. Ist das die Lösung? Also da wären dann vielleicht, je nachdem, also vielleicht hast du ja auch ganz abstraktere Probleme, die nicht mit einer Fehlermeldung enden. Ja, okay, es hat nicht geklappt, aber ich biete dir noch mehr Informationen, auch wenn die sehr technisch sind, aber das ist eigentlich das, was dieser Helpdesk-Mensch braucht.
Ich meine, da gibt es ja wunderbare Galerien, auch Bildergalerien im Internet, wenn die sowas mal interessiert.
Herrlich, schöne Sachen, ja.
Einfach mal suchen nach Fehlermeldungen und dann das Betriebssystem, was man sehen möchte, eingeben. Also da gibt es richtig absurde Sachen irgendwie. Ja, ne? Aber es ist wahrscheinlich natürlich auch schwer, sauber. Also ich meine, dann haben wir wieder das Problem des Abfangen der vollständigen Menge. Ne? Also jeglichen Fehler vorher sich zu überlegen, der passieren kann, ist natürlich auch nicht so einfach. Dennoch sollte man es sich nicht so leicht machen, dass man einfach sagt, Fehler in 0x37251ABC. Wollen Sie weitermachen?
Apropos, wollen Sie weitermachen? Wollen wir nochmal mit Musik weitermachen? Na, ich hätte da noch was mitgebracht. Revolution Void. Und dann steigen wir aber ein mit dem Programmieren. Und da fallen mir schon wieder ein paar Sachen ein.
Ihr hört den Nerd Alert auf dem FSK und jetzt kommt erstmal Musik und gleich sind wir wieder da. Thank you. Und wir sind wieder zurück. So, wir haben jetzt beschlossen, dass wir das GUI-Thema mal zur Seite schieben. Wir hatten noch eine kurze kleine Exkursion, nämlich die Überlegung, warum man eigentlich Fenster verschieben sollte oder nicht. Also ob das Sinn macht, dass man die einfach, weil man verliert ja auch leicht mal Fenster und macht sie da ja so Hilfsmittel. Aber eigentlich hatten wir jetzt beschlossen, wir haben jetzt irgendwie genug über GUI und haben festgestellt, dass es noch lange nicht das Weisheitsletzter Schluss ist und dass wir alle damit immer noch nicht glücklich sind, obwohl wir uns so viel damit beschäftigen. Und dass es wahrscheinlich für Leute, die sich noch viel weniger damit beschäftigen als wir, die Hölle sein muss, sich mit dem Computer zu beschäftigen.
Also eine super UI finde ich auch immer noch die Konsole. Ich glaube, der junge Mann möchte ein bisschen Stoff auf seinem Mikrofon haben.
Habe ich? Ja, okay. Was heißt die Konsole?
Das heißt Befehle eintippen.
Ach, die Konsole, ich
dachte, das ist die Konsole. Eine Konsole ist natürlich auch eine super User-Interface, weil da kann man nichts falsch machen. Okay, wenn da viele Menüpunkte ein. Aber man kann zumindest irgendwie nichts Falsches eintippen.
Ja, aber hat eine hohe Einstiegshürde, ne? Das ist das Problem, glaube ich, dabei.
Bei der Konsole?
Ja.
Wie jetzt?
Ja, also es ist natürlich für jemanden, der überhaupt keine Ahnung hat.
Teekesselchen? Also
bei der überhaupt keine Ahnung hat und hat einfach so ein Icon und da klickt er drauf und dann ist er plötzlich im Internet. Viel angenehmer, als wenn er erstmal Befehle hintereinander tippen muss.
Ach, du bist jetzt bei der Konsole.
Ja.
Ich dachte, du bist bei bei der Konsole.
Mein Teekesselchen hat einen Star.
Okay. Der Namensraum ist mehrfach belegt.
Aber es gibt ja noch andere Bereiche, wo wir nicht wirklich zufrieden sind mit dem Stand der Technik.
Nee, überhaupt nicht. Da ist das eigentlich auch ein guter Übergang, Konsole.
Genau.
Konsole ist ja schon fast Programmieren. Na, wenn man irgendwie unter Unix anfängt, mal ein Terminal aufzumachen und dort Dinge einzugeben, so Shell-Befehle, zeige mir das Verzeichnis an, ls, oder sortiere das dann auch noch nach verschiedenen Kriterien und leite das in was anderes über. Das ist ja schon fast Programmieren. Und jetzt kommt der nächste Rant. Programmieren ist überhaupt total blöd. Also ich verstehe überhaupt nicht, warum sich Programmieren so langsam weiterentwickelt. Das macht überhaupt nicht das, was ich will. Beziehungsweise ich weiß, was ich will, und das Lernen der Syntax einer Programmiersprache und das Beseitigen von Syntaxfehler in meinen Ausdrücken dauert viel zu lange. Ich verstehe nicht, warum sich das nicht mal ein bisschen beschleunigt. Es gibt irgendwie verschiedene Ansätze, wie man heutzutage programmiert. Man tippt Programmcode ein oder mittlerweile malt man mit Rapid Application Development Tools die grafischen Oberflächen und tippt dann nur noch die Parameter dazu oder hat direkt irgendwelche Leitungen von Programmobjekten und zieht dann irgendwelche Linien hin und her. Egal, wie man es macht, es ist für mich irgendwie bedienbar, aber ich bin damit überhaupt nicht glücklich. Wie ist es mit euch?
Was passiert denn, wenn du unglücklich bist? Lässt du das Ganze denn liegen? Oder versuchst du es, bis du es irgendwann schaffst?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Wenn ich mal so auf hartnäckige Fehler stoße, wobei ich mittlerweile fast überhaupt nichts mehr am Rechner machen kann ohne das Internet, weil das Internet per Suchmaschine ist doch ein sehr guter Ratgeber, weil wenn ich dann erstmal weiß, so mein eigentliches Problem heißt so und so oder die und die Fehlermeldung muss doch schon mal jemand anders gehabt haben, dann finde ich relativ schnell Lösungen dazu. Wenn ich mal ganz hartnäckig irgendwie ein Problem habe, dann lasse ich es häufig ein bisschen liegen, irgendwie mache zwischenzeitlich mal was anderes und kehre dann wieder zurück. Und das ist dann der typische Fall, dass man ja betriebsblind ist, wo man dann seinen eigenen Programmcode nicht mehr richtig anschaut und wo man dann merkt, oh Gott, warum habe ich das vorhin nicht gesehen? An der Stelle fehlt ein Komma oder da ist die Klammer nicht richtig zu. Und das wäre so mein typischer Lösungsansatz. Ne? Manchmal muss man Sachen ein bisschen ruhen lassen.
Okay, das heißt, du baust ja aber schon dann mit der Zeit ein Wissen auf, wie du die Probleme löst. Und nach ein paar Wochen Programmieren, auf welchem Abstraktionslevel wir auch eben gerade sind jetzt, also ob das jetzt eine Shell-Programmierung ist oder mit so einem Rapid Development Tool, das Problem wirst du aber irgendwann lösen. Du wirst dabei Wissen aufbauen, hoffentlich. und vielleicht das nächste Mal irgendwie schon aus dem FF können. Und es ist natürlich wie bei jeder Fremdsprache, natürlich wirst du ja nie den sofort einen Aha, ich spreche es perfekt Effekt haben, sondern du wirst dich ja einarbeiten und fängst in jedem Programmierhandbuch irgendwie mit Hello World an, irgendwie die Ausgabe an die Welt und irgendwann wirst du ja komplexer. Jetzt ist meine Frage, wo genau bei
also es ist eine Sache der Abstraktion. Na, ich denke häufig bei Problemlösungen in Algorithmen, und Algorithmen ist ja praktisch die Abstrahierung der Programmiersprache, während die Programmierung irgendwie das tatsächliche Lösen.
Das lernt man ja auch in einem Informatikstudium, du lernst da ja keine Programmiersprachen auswendig, sondern eher die Konzepte, die Ideen, die Algorithmen dahinter.
Mir ist der Weg eines Algorithmus, einer Idee zum tatsächlichen Umsetzung zu lang. Das heißt, ich weiß ungefähr, was ich will. Meine Oberfläche soll so und so aussehen. Wenn ich da drauf klicke oder da was eingebe, dann wird das auf die und die Weise weiterverarbeitet und das ist das Endergebnis. Und das dann alles umzusetzen, das nennt man ja irgendwie dann die Programmierung oder Umsetzen der Programmierung. Und das dauert mir einfach viel zu lange. Na, ganz einfach, weil ich das Problem eigentlich schon gelöst habe und der Rest ist Handarbeit, also Handwerk. Und dieses Handwerk ist mir häufig zu umfangreich, weil das einen zu großen Teil der Arbeit und der Zeit in Anspruch nimmt.
Es gibt ja so ein paar Ideen, Extreme Programming oder so. Ja? Zwei Idioten ticken besser als beide einzeln zusammen. Das war jetzt für den Laien. Man sitzt zu zweit vorm Computer, der eine hat ein gesundes Halbwissen, der andere hat ein gesundes Halbwissen und schmeißt es zusammen und kommt so schneller, als wenn jetzt jeder Einzelkämpfer wäre. Schon mal gemacht?
Nee.
Nee. Also hier in Nerd Nummer 2 und ich haben das häufig gemacht in unserer Arbeit und manchmal ist das tierisch, das ging tierisch nach vorne und manchmal saß man auch und hat sich irgendwie gegenseitig auf den Kopf gehauen und das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein.
Mach mal das.
Also das ist so ein bisschen irgendwie meine Schaufel, deine Schaufel, wie im Kindergarten und zusammen baut man eine große Burg. Das klappt aber erstaunlich gut manchmal und man hat auch ein gemeinsames Gefühl für das Programm.
Du verwechselst das jetzt aber nicht mit Trial and Error, oder?
Naja, das war schon mehr Trial and Error als Extreme Programming, aber
die Idee war schon. Die neue Geschäftsidee, ne? So eine Communication oder so eine Dating-Plattform für Extreme Programming. Programmier. Ich möchte heute Abend was schreiben, wer setzt sich virtuell neben mich? Also ich denke, es gibt ja schon Ansätze, auch gerade in den letzten Jahren irgendwie, was du gern möchtest, nämlich vom Algorithmus schnell zum fertigen, ausführbaren Programm. Mir fehlen jetzt ein bisschen die Erfahrungspunkte, weil ich mit diesen Sachen nicht gearbeitet habe, warum die vielleicht nicht sich so durchsetzen. Ich könnte mir vorstellen, dass es für bestimmte Sachen sehr angenehm ist, sehr schnell ist zu lösen, aber für bestimmte andere Probleme dir dann überhaupt keine Möglichkeiten mehr bietet und du dann schnell an Grenzen kommst. Warum die Leute wahrscheinlich in der Masse dann doch mehr diese etwas formalisierten Sprachen nehmen, also die Sachen, die, weiß nicht, ob man das so beschreibt, aber die halt sozusagen viel Syntax, wo man viel sich ärgert, mit welchen Optionen muss ich das aufrufen, was muss ich überhaupt einbilden, damit das funktioniert und sowas. Also ich würde ja sagen, das ist ein Problem, was schon bekannt ist und wo auch viele dran sitzen. Also sei es jetzt irgendwie so eine Entwicklung wie UML, um da irgendwie sozusagen aus so Bildflussdiagrammen schnell so Programmcode-Gerüste. Mir fällt als klassisches Beispiel Ruby ein, Ruby on Rails, was so irgendwie einerseits als gehypt war hier in letzter Zeit, sehr schnell für Internet irgendwelche Sachen zu erstellen, wo aber auch dann die Ersten wieder kommen und sagen, es hat auch seine Grenzen, wenn man zum Beispiel sehr performant oder wenn man es ordentlich skalieren möchte, kommt man damit nicht weiter, weil diese Abstraktionsebene, die man dafür benötigt, um einerseits sozusagen relativ simples Programmieren zu ermöglichen, auch wieder dann Nachteile sich irgendwie sich.
Also bei Ruby on Rails ist es ja so, dass da ein Hauptteil der Arbeit dadurch abgenommen wird, dass viele Parameter, die man normalerweise vorgeben müsste, dass die durch sinnvolle Default-Standardwerte vorgegeben sind. So, das heißt, wenn man die erstmal nicht verändert, funktioniert alles in einem halbwegs vernünftigen Rahmen. Und das ist natürlich ein Ansatz, der ist gar nicht so schlecht, Aber ich glaube, die grundsätzlichen Probleme bei Programmierung sind irgendwie noch anders. Na, wie zum Beispiel, dass die Variablen zum Beispiel nur bestimmte Werte annehmen können. Und na, ich verstehe überhaupt nicht, wie man in C oder sowas programmieren kann, weil das, da muss man sich ja um allen Mist selber Gedanken machen, dass man irgendwie den richtigen Variablen-Typ nimmt, na, dass man aufpasst, dass die Variablen nicht überlaufen, na, sonst gibt es dann wieder Buffer-Overflows. Und man muss da irgendwie so viel selber bedenken. Insofern finde ich Ruby und Rails schon mal gar nicht so einen schlechten Ansatz, aber das löst natürlich das Problem mit den Datentypen auch nicht.
Ich habe heute gerade eine Stunde meiner Lebenszeit verbraten damit, einen Vergleich auf einem String im Endeffekt auszufinden. Es war ein Tickle und da ist alles eine Zeichenkette oder noch schlimmer eine Liste. Und ja, ich habe jahrelang C programmiert und mit klar typdefinierten Variablen gearbeitet, wo man einfach mal eine Konversion von dem einen Typ in den anderen macht mit einem kleinen Zeichen davor. Und ich habe heute ich bin kein Tickle-Profi, aber ich muss es halt machen. Eine Stunde verbraten, nur damit ich vergleichen kann, ist dieser Inhalt in dieser Zeichenkette größer als eine bestimmte Zahl. Ja, total bescheuert. Ich habe Bücher gewälzt und es steht natürlich sowas Pille-Palle-Ding nicht drin. Die Lösung war, ich muss zu diesem String 0 addieren, dann wird es zur Zahl. Das ist natürlich, ja, was ist denn das für eine Logik? Ja?
Dann wandelt er das sozusagen vom String in der Zahl um intern. Also dann
genau, macht
er sozusagen Addition, Casting des Types. Ah, okay, ja. Interessant.
Zuerst dachte ich, okay, das wäre dann vielleicht eine String-Konkatenation in dem Sinne.
Ich hoffe, dass ich nicht mit Tickle irgendwie noch in Zukunft mal in Berührung komme, aber werde ich mir merken.
Musik?
Die haben wir schon fertig gerantet?
Nö, überhaupt nicht. Aber wir können nochmal zwischendurch einen zwischenlegen. Oder?
Machen wir.
Lass uns das nochmal.
Ja, Programmiersprachen, ich denke, das ist ein sehr komplexes Thema, sehr ausuferndes und wir werden gleich darüber weiterreden. Bleibt dran, denn der Lörd ist gleich wieder zurück. So, der Nerd Alert ist zurück. Und ihr seid hoffentlich dabei. So, wir haben uns unterhalten. Wir haben heute, unser Thema heute ist: Bringen Computer eigentlich eine Arbeitsersparnis? Optimieren sie Sachen oder nicht? Oder ist es einfach ein tolles Hobby, wo man viel Zeit reinsteckt? Und es sieht eigentlich nach dem, einer guten halben, eineinhalb Stunden, nachdem wir da bis jetzt drüber geredet haben, mehr so aus, als ob es irgendwie eigentlich mehr Zeit frisst, als dass es irgendwie Probleme löst. Jedenfalls in einem so kleinen Umfeld, wie wir den haben. Und aber dass es uns trotzdem Spaß macht, diese Zeit nicht immer, aber häufig zu investieren. Und manchmal nervt es uns auch total. Und dann schimpfen wir. Und wir schimpfen diese Sendung über so verschiedene Probleme, die uns auffallen. Im Moment stecken wir in der Problematik Programmieren. Ich muss sagen, ich habe mir da nochmal Gedanken gemacht. Mir fällt es ein bisschen schwer, jetzt wirklich so irgendwelche Programmiersprachen rauszuheben oder zu sagen, das liegt daran. Also ich habe mir zum Beispiel gerade überlegt, warum schreiben immer noch so viele Leute in C? Das kann ja nicht irgendwie Optimierungs- oder Geschwindigkeitsgründe haben. Das muss ja vielleicht auch andere Gründe haben. Also ich gehe zum Beispiel auch ganz anders ran. Ich bin jetzt nicht hauptberuflich Programmierer. Ich programmiere auch öfters, aber nicht schwerpunktmäßig und habe zum Beispiel meistens mehr den Reiz, wenn ich nur das Problem habe, mir eine neue Programmiersprache zu holen. Also ich kenne mehrere Programmiersprachen, aber alle nur mit so einem gesunden Halbwissen. Also ich bin nirgendwo, also ich denke, das ist zum Beispiel ja auch der Punkt. Wir hatten ja vorhin bei Programmiersprachen die Frage, Mensch, dass man allein Syntaxfehler, also einfach Formalismus, also man hat das, man weiß, wie man es schreiben will, man hat den Algorithmus, man weiß den Ablauf und jetzt will man das runterschreiben. Und dann ist, wenn man programmiert, muss man halt auf bestimmte Sachen achten. Man muss irgendwie einen bestimmten Namen vergeben, der hat bestimmte Eigenschaften. Abhängig von der Programmiersprache dürfen dann bestimmte Zeichen nicht vorkommen in dem Namen. Dann muss man Argumente übergeben. Da muss man darauf achten, dass die Typen richtig sind oder auch nicht. Das ist jetzt alles abhängig von welcher Programmiersprache man nimmt. Und ich bin halt nirgendwo richtig ein Guru. Das liegt natürlich auch daran, weil ich einfach immer ganz gern für ein neues Problem mir einfach mal eine neue Programmiersprache schnappe, um mir die einfach mal anzuschauen. Und das stimmt schon. Also da kommt man schon zu dem Punkt, dass man eigentlich sozusagen logisch gesehen, wenn man sich abstrakt das Problem überlegt und man, also wir wissen alle drei ja schon, was man sozusagen machen kann mit so einer Programmiersprache. Wir haben ja auch, glaube ich, alle nicht so hochkomplexe Probleme, dass man da wirklich Spezialitäten baut. Das ist alles relativ simpel. Nimm irgendeine Eingabe oder verarbeite die und pack die zu was anderem und dann gib's wieder aus. Sei es jetzt auf dem Bildschirm oder in der Datei. So sind ja hauptsächlich unsere Probleme. Und das stimmt schon. Also dann, gerade, dass man dann ganz häufig ewig braucht. Was du meintest mit diesem, dass man da plus null, damit es dann den anderen Typ wird. Also eigentlich weiß man ja genau, was man will. Man will, dass das jetzt so interpretiert wird und muss aber jetzt genau die Eigenschaften und die Eigenarten dieser Programmiersprache erstmal wissen. Für Leute, die hauptsächlich Programmierer sind, die seit Jahren nur mit dieser einen Programmiersprache arbeiten, das geht wahrscheinlich natürlich zack, zack. Ne? Der hat das im Kopf und der hat das auch ganz schnell fertig, weil der einfach weiß, was er macht. Der fühlt sich zu Hause in dieser Sprache. Mir geht das zum Beispiel überhaupt nicht so. Aber mir ist das ja auch bewusst, dass es mir nicht so geht, weil ich könnte ja auch sagen, ich mache alles mit der einen Programmiersprache und deswegen könnte ich jetzt neue Probleme ganz schnell lösen. Ich persönlich habe dann immer doch den Ehrgeiz, mir mal was Neues anzugucken, aber das frisst Zeit, das muss man einfach sagen.
Also was vor allen Dingen Zeit frisst, ist den Sprachumfang und die Funktion der Bibliotheken auswendig zu lernen. Und das verstehe ich auch einfach nicht, warum man irgendwie das auswendig lernen muss, weil die Entwicklungsumgebung müsste einem doch dabei irgendwie helfen. Es gibt mittlerweile Editoren, wo man irgendwie dann irgendwie Code-Vervollständigung hat. Das heißt, man tippt nur irgendwie die ersten zwei Buchstaben oder so. Oder dann zeigt er einem irgendwie die Methoden oder Typen an, die zur Verfügung stehen und man wählt das nur noch aus. Sowas gibt es aber für die wenigsten Programmiersprachen. Und so wie man heute vermutlich das nicht mehr so schlau ist, in der Schule irgendwie Sachen auswendig zu lernen, außer dass man seinen Grips irgendwie trainiert, dass Blut in Wallungen kommt und man irgendwie vernünftig denken muss, ist es doch heute eigentlich viel schlauer, in der Schule irgendwie zu lernen, wo man Quellen hat, man die Problemlösung findet. Es macht überhaupt keinen Sinn mehr, alle Länder der Erde auszuwählen, wenn man jede Menge Quellen zur Verfügung hat, wo man das einfach nachschlagen kann. Und natürlich lernt man mit der Zeit alle Länder der Erde irgendwie auswendig. Und es passiert eigentlich nur noch selten, dass hier in einem ein Land unterkommt, dessen Namen man noch nie gehört hat. Aber es steht einem ja alles irgendwie at your fingertips zur Verfügung und man muss eigentlich nur auch wissen, wo man es herholt. Und das verstehe ich bei Programmiersprachen nicht, dass einem durch die Umgebung einem es nicht leichter gemacht wird, den Sprachumfang ungefähr zu erfassen. Weil man weiß doch, wenn man programmiert, so da gibt es dies und da gibt es jenes, und dann heißt das aber in der anderen, in der neuen Programmiersprache irgendwie wieder anders, oder man weiß nicht, dass das an der Stelle groß geschrieben werden muss, statt klein geschrieben werden. Und das verstehe ich nicht, warum das nicht einem einfacher gemacht wird.
Ja, aber ich glaube, das ist nicht so einfach, wie du dir das vorstellst. Also wenn ich mir zum Beispiel wirklich sowas, also wie C, die Programmiersprache C, die ja wirklich jetzt schon seit Jahrzehnten auf dem Buckel hat, dann gibt es Standards. Also das heißt, da gibt es Gremien, die überlegen sich, wie das interpretiert werden sollte. Und selbst da gibt es bis heute noch bestimmte Sachen, die sind unstimmig. Da ist es nicht klar. Da ist nicht klar, was ein Compiler mit dieser Aussage machen soll, die du programmierst. Der eine Compiler macht so, der andere macht so. Ich glaube, das hat einfach schon was auch mit der Komplexität, wenn man es generell haben will. Also ich denke zum Beispiel dann, wir haben zum Beispiel ja überlegt, es gibt jetzt gerade neu Yahoo, mal um nicht Google zu nennen, Yahoo, hat irgendwie Yahoo Pipes, nennt sich das, glaube ich. Das ist sowas, um RSS-Feeds sich selber so zusammenzumixen und was anderes draus zu machen. Es ist so ein GUI-System, da kann man sich vorstellen, das sind so kleine, wie so ein Diagrammsystem. Verbindet so verschiedene Elemente. Ich glaube, Quarz arbeitet so ähnlich bei macOS. Ich glaube, in so einem Fall geht das relativ gut, weil das ein sehr eingegrenzter, sehr spezieller Fall ist, also wo man irgendwas modulieren will. Wenn man das aber so allgemeingültig halten will, dann wird es wahrscheinlich sehr schwer. Weil ich glaube schon, ich meine, dass da eine Menge Leute sitzen und eine Menge nachdenken.
Aber der Sprachumfang von C ist ja nun relativ klein. Und das, was die meisten Leute machen, ist Bibliotheken in C++ zu benutzen und ein bisschen Kit in Form von C dazwischen zu hauen. Und allein das Erfassen der Bibliotheken und der Funktionen und Objekte, die man dort zur Verfügung hat, zu erfassen, da kann man tagelang irgendwelche Listen lesen. So, ah ja, und das gibt es noch und das gibt es noch. Und dass einem das nicht einfacher gemacht wird, kannst du mir das nicht erklären. Also ich meine, C hat ja nun wirklich einen ganz beschränkten Umfang von Operationen. Und das, was daraus aber alles erzeugt wurde, die Bibliotheken, das muss man doch erstmal erfassen. Und da muss man leichten Zugriff drauf haben.
Ja, aber es ist ja nicht nur C. Also die Bibliotheken, zum Beispiel wirklich bei Perl mit CPAN, sehr angenehm eigentlich, irgendwelche Bibliotheken. Aber ich meine, da musst du auch erstmal suchen, welche Bibliothek willst du denn da eigentlich haben. Ich glaube einfach, das steckt schon eine hohe Komplexität in Programmieren. Und
also in diesem Fall ist das keine Komplexität, sondern einfach nur Umfang. Und dem Umfang, den muss man sich erschließen. Und das wird einem nicht einfach gemacht. Zumal der Zugriff darauf irgendwie immer auf unterschiedlichste Art und Weise ist. Dann hat die Programmiersprache die Oberfläche und so ein Archiv und da sucht man da und danach. Das wäre schön, wenn alles irgendwie wie CPAN wäre oder so. Na, ich bin jetzt nicht für Monokultur, dass alles gleich aussehen muss, aber anhand von RSS-Feeds hat man ja gesehen, so wenn einem zuwider ist, jede Website neu zu lernen und durch die ganzen grafischen Elemente verwirrt zu werden, bei RSS-Feeds ist das immer leicht und dann hat man ein System, um auf die Feeds zuzugreifen. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe schon. Und
aber auch da ist eine Entwicklung zu sehen, irgendwie bei den RSS-Feeds, was die jetzt alles mittlerweile transportieren. Da gibt es Podcasts, RSS, dann irgendwie die Comments, die Links. Mal jetzt vom Inhalt abgesehen, gibt es aber auch da verschiedene Felder, die ganz verschieden ankommen, irgendwie so ein Encoded-Feld oder was zeige ich jetzt an, den Title oder die Description. Auch da, obwohl das so eingeschränkt ist,
dann nimm du einfach Thema verschiedenen RSS-Formate, SS9, 09, ja, 1, RDF, 2, SS, Atom.
Okay, also auch da in diesem schon so abgesteckten Sandkasten gibt es zig Varianten und Variationen von einem und demselben Problem. Auch da gibt es Probleme und die Komplexität, wir kommen nicht dran vorbei, zu komplex eigentlich, um das mit unseren Gehirnwellen irgendwie noch alles zu erfassen, oder?
Aber wir haben uns doch vorhin unterhalten, allein nur die Anwendung von Programmen ist schon so inkonsistent und komplex in der Regel. Und wahrscheinlich ist das Erzeugen von Programmen nicht simpler.
Naja gut, Henne-Ei-Problem. Man braucht Programme, um Programme zu programmieren.
Also es gibt ja auch Ansätze. Also ich verfolge das jetzt nicht so, aber ich glaube, Lego war das. Ne? Lego hat da auch wie Roboter oder Fischertechnik oder Märklin oder wie die ganzen Firmen so heißen, die solche Spielzeuge herbringen für Erwachsene und Kinder. Das war, glaube ich, mal ganz hoch gelobt. Es gibt so einen Roboterbausatz von, ich glaube, das ist ja, Lego. Und dann gab es dazu so eine eigene Programmiersprache, die für Kinder auch leichter sein soll und auch für Erwachsene durch leichter ist. Aber ich glaube, im Endeffekt ist das bei diesen ganzen Systemen, das funktioniert im Moment noch so, weil es sehr abgegrenzte Bereiche sind. Das ist sehr klar, für was da, also ja, was du da machst.
Und da wurde ja auch mal wieder das Versprechen gegeben, reusable Code, eine Objektorientierung, in der Programmiersprache, soll dafür sorgen, dass man Sachen nur einmal programmiert und dann wiederverwendet. Und dieses Wiederverwenden von Code war auch ein Heilsversprechen ohne Gleichen. Also das, was C++ da bringen sollte, das hat es dann nicht gebracht, oder?
Ja klar, man weiß ja jetzt auch theoretisch, dass es auch irgendwie ja gar nicht so einfach ist mit der Vererbungslogik, dass es da auch echt Fallstricke gibt, ne? Also gerade wenn du sozusagen Mehrfachvererbungen hast, die dann irgendwie... Rückwärtsvererbung auch, ja. Ich bin kein Softwaretechniker. Also ich habe da weder in einem viel die Theorie dahinter verfolgt. Aber ich denke, da sitzen ja eine Menge Leute dran und es gibt GUI-Ansätze. Warum die sich nicht durchsetzen, ist eine gute Frage. Wahrscheinlich sitzen jetzt irgendwelche Leute zu Hause, die das wissen und am liebsten sagen würden, aber leider sind wir am Mikrofon.
Wir machen ja auch hier Extreme Programming Sendung, ne? Drei Leute mit gesundem Halbwissen reden über ein Thema.
Oh, wirklich. Aber es stimmt schon. Also ich meine, ich finde, das zieht sich eigentlich wie durch die ganze Diskussion. Also gerade bei mir jetzt, oder ich glaube, es ist bei uns allen so, wenn wir mal ganz ehrlich sind, verbrauchen wir ja viel mehr Zeit mit irgendwelchen Sachen, als dass wir uns Zeit ersparen über den Computer. Das war ja immer der ganze Ausgangspunkt überhaupt. Also wie vereinfachen Computersachen oder ist das alles eigentlich ein Selbstbetrug, den wir da begehen? Und ich glaube, wenn man jetzt nicht gerade, also total wiederkehrende Sachen hat, also was weiß ich, wir haben irgendeine Problemstellung, das taucht 10.000 Mal am Tag auf, das würden wir mit irgendwas, was wir uns selbst schreiben, schnell lösen. Da kann man mal einen Tag oder zwei investieren, was schreiben oder auch ein bisschen länger, dann hat man es. Häufig ist es ja so, dass wir irgendwas machen, im Endeffekt, wenn man ganz ehrlich ist, weil genau diese ganzen Probleme auftauchen, weil man nicht so drinsteckt, hat das zwar mehr Zeit verbraucht, aber man hat ein gutes Gefühl, wenn es plötzlich läuft. Also man hat ja dieses kleine Erfolgserlebnis, Mensch, endlich. Ja, so hatte ich es mir vor 4 Stunden gedacht. Ist doch so, oder nicht?
Ja, okay. Ich will nicht verleugnen, dass es nicht auch Erfolgserlebnisse gibt. So. Es ist nur häufig auch so, dass man auch stolpert und es ist mühsam, dann wieder aufzustehen, weil man denkt, so, über dieses Problem bin ich schon so häufig gestolpert. Und warum ist das immer noch da, verdammte?
Aber ich meine, ich finde, das ist ja nicht nur Programmieren, sondern das hat man schon bei Hardware, neue Hardware installieren. Mal läuft's, flutscht's und es ist alles wunderbar. Und mal muss man basteln, um rumsuchen, um Einstellungen vornehmen und das Internet befragen, um das irgendwie zu machen. Und fragt sich, warum? Warum ist das so?
Oder ist das nicht im Generellen so? Nicht nur beim Programmieren? Manchmal hat man Spaß mit seiner Freundin, manchmal kippt der Kaffee einem aus der Tasse, mal baut man irgendwie mit seinem Fahrrad einen Unfall.
Ja, aber das sind sehr adaptive Systeme, die mir sehr schnell auf mich zukommen und sich anpassen, an meine Kommunikation.
Aber du musst mal gehen lernen, ja. als zweijähriger kleiner Nerd und hast auch ziemlich viel eingesteckt, die ersten Gehversuche und irgendwann ging's.
Ich finde, es geht nicht nur darum, dass man genug Mut hat, um wieder aufzustehen, sondern mir geht es darum, dass wirklich jede Menge Aussagen getroffen werden, die niemals oder Versprechen gemacht werden, die niemals eintreten. Ganz großes Beispiel, das papierlose Büro. Ich meine, da kann man doch nur drüber lachen, oder? Seitdem irgendwie dieses Versprechen gemacht wurde mehr Papier verbraucht, noch mehr Papier verbraucht. Und ich glaube, das ist dann wieder, wie na, vorhin schon erwähnt ist, eher auf die Schwächen des Menschen zurückzuführen, nämlich, dass er jagen und sammeln will und na, dass er irgendwie nochmal in Schräubchen drehen will und so. Und diese Sachen sind einfach nicht abzugewöhnen, so wie die Leute nicht bereit sind, den Drucker aufzugeben oder auf na, bedrucktes Papier zu gucken.
Ich glaube, es gibt, ich habe jetzt keine konkreten Zahlen, aber auch so Theorien, die sagen, obwohl wir im digitalen Medienzeitalter leben, wo Wissen auch langfristig gespeichert wird, ohne Qualitätsverlust, nie mehr verloren ging als in den Jahrzehnten zuvor an Wissen. Das heißt, irgendwo versenkt sich Sachen, werden überschrieben, werden nicht mehr archivbar, archivierbar und wiederauffindbar gespeichert, sondern gehen in irgendwelche Wolken und verschwinden dort. Also jetzt Wolken sind bildlich. Und obwohl wir, wie du sagtest, irgendwie immer noch auf die Krücke Papier aufbauen, unser Wissen, es gibt gedruckte Bücher und es gibt Langzeitarchive, die im Endeffekt ja, Papier überdauert, aber auf der anderen Seite mehrere hundert Jahre, aber so eine Festplatte, RAID-Festplatte, die ist nach 5 Jahren von den Anschlüssen so inkompatibel zu den jetzigen Standards, die du eigentlich nur noch löschen kannst.
Und
so.
Na, die Abstände werden ja mal kürzer.
Na, ja, so eine DVD im Sonnenlicht hält vielleicht eine Woche.
Genau.
Und wie viel geht verloren an Wissen und an Weisheit, obwohl wir in einem digitalen Austauschmedienzeitalter Punkt.
Ich meine, die Ägypter haben sich das mit ihrer Bibliothek von Alexandria vermutlich auch gedacht. So, super, jetzt machen wir das Riesenarchiv auf und da geht nie wieder was verloren.
So eine Halbwertszeit von so einer Pylon, wo irgendwas eingeritzt ist, ist aber schon super im Gegensatz zu einer DVD, die eine Woche in der Sonne steht. Und wenn man sich die Pyramiden anguckt, die da schon mehrere tausend Jahre in der Sonne stehen. Mhm.
Ich sag ja nur, ich sehe das alles sehr kritisch gerade und ich weiß nicht, na, es wird halt einem manchmal oder immer mehr Sachen als gut verkauft und na, wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt, dann denkt man, das ist doch weder für die Ewigkeit noch nicht. Letzte Woche
ist doch auch so ein Betriebssystem aktualisiert worden, was irgendwie alles super toll und bang macht, irgendwie wow macht, so war das. Würde einer von euch das installieren?
Also selbst wenn ich ein Windows-Benutzer wäre, dann würde ich mir das doppelt überlegen oder dreifach, weil man müsste sich einen neuen Rechner anschaffen, weil es jetzt mehr Ressourcen frisst. Man müsste alles doppelt gegenchecken. Laufen die Programme noch? Kann ich auf meine Spiele verzichten, für die Grafiktreiber noch nicht fertig sind? Oder bin ich überhaupt sowieso wieder einem Heilsversprechen aufgesessen, nämlich von Microsoft, dass eine Vista irgendwas mit sich bringt, wovon ich irgendwas Neues habe und dafür dann auch noch ganz viel Geld ausgeben muss?
Ich meine, man kann auch, glaube ich, wirklich feststellen, wir sind ja alles Versuchskaninchen. Also wir setzen ja diese ganze Technik schon viel zu schnell ein. Also eigentlich wird das ja sofort eingesetzt, ohne wirklich zu wissen. Und es ist ein permanentes sich weiterbilden. Also, ob es jetzt eine sinnvolle Weiterbildung ist, vielleicht ist das der Begriff auch falsch, weil das schon das impliziert, dass es was Sinnvolles ist. Es ist ein permanent sich damit beschäftigen, um irgendwie auch mit neuen Betriebssystemen, sei es der Wechsel von macOS 9 auf 10 oder sei es jetzt Vista. Man muss ja plötzlich ganz vieles wieder neu. Wie haben sich die Leute das gedacht damals und so? Aber das ist ja nun mal ein Geißel unserer Zeit, dass das ja in allen Bereichen immer weiter, ich meine, der Staat zwingt ja schon seine Bürger, dass sie alle ihre Steuerabrechnung damit machen müssen. Also es wird ja immer mehr gezwungen, auch das einzusetzen. Und klar, ich würde auch sagen, wir sind also lange nicht zufrieden und es ist alles nicht easy und wir haben sogar noch den Vorteil, dass wir uns damit viel beschäftigt haben und deswegen noch auch einigermaßen ja auch damit zurechtkommen. Also wenn ich ja zum Beispiel bestimmte Leute in meinem Umfeld irgendwie mitbekomme, die heillos überfordert sind, wenn irgendwie, also was für sich in meinen Augen wie eine Lappalie anhört, wo ich denke, das ist überhaupt kein Problem, machst du so. Für die total ein Riesenproblem. Und Ich meine, wir haben aber auch ja auch einen Vorteil darin, immerhin, das verdienen wir ja was davon, ne? Also ich meine, das ist unser...
Und das ist na, das Einzige, wo wir vermutlich zu einem versöhnlichen Ende kommen können heute, nämlich es gibt keinen Berater, der sich selber wegoptimiert, indem er seinen Klienten sagt, so, ja, du musst nur dies und jenes machen, dann brauchst du mich nicht mehr. Sind wir alle irgendwie mehr oder weniger EDV-Berater und sagen so, ja, EDV ist toll, engagiere mich, ich löse alle deine EDV-Probleme. Und in Wirklichkeit ist das natürlich so, dass man die Leute halt irgendwie noch mehr in die EDV-Abhängigkeit treibt und
doppelzüngig du sprichst heute.
Man natürlich. Du
hast 1,5 Stunden auf den bösen Programmierern rumgehauen, die alles komplett doof machen und dir 1000 Sachen versprechen. Du bist genauso. Wir sind genauso.
Also na, glaub verdienen uns nicht mehr. Wir verdienen unser Geld mit EDV.
Vernähren Dealer.
Auch wenn wir uns heute mal ein bisschen ausgekotzt haben, lachen uns irgendwie ins Fäustchen.
Und ich weiß nicht, ich habe auch schon eine ganze Menge komische Sachen gebaut und programmiert, die irgendwie den Leuten graue Haare an die Schläfen trieben und ihr beide sicherlich auch. Und wäre das auf einmal irgendwie alles wunderbar, hätten wir keinen Job mehr. Was machen wir jetzt?
Tja, ich würde sagen, also dem scheint ja nicht so. Da können wir, glaube ich, ganz beruhigt schlafen heute Abend. Das war der Nerd Alert.
Das war der Nerd Alert. Und wir können ja nächste Sendung mal ganz euphorisch machen. Da nehmen wir vorher alle Prozac und jubeln alles hoch. Und bis dahin spielen wir nochmal eine Runde Revolution Void. Ein sehr schönes Projekt aus dem Netz unter Creative Commons. Und
danke fürs Zuhören.
Wir verabschieden uns.
Und nächsten Monat geht's weiter. Also lasst euch nicht unterkriegen von den Rechnern. Ihr seht, selbst wir verzweifeln häufiger, reißen uns die Haare aus und freuen uns aber dann auch wieder.
Benutzt mehr
Tastatur. Ein schönes Hobby, der Computer. Thank you.